Wir lesen heute die Verse 14 bis 17 aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Merkmal der Gotteskindschaft. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Dieses 8. Kapitel begann ja mit dem Jubelruf darüber, dass nun nichts Verdammliches ist an denen, die in Christus Jesus sind. Die da nicht mehr nach dem Fleisch wandeln müssen. Das Wort müssen ist dabei zu unterstreichen, denn das war der Tenor zuvor, sondern jetzt durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist eine neue Kraft haben, den Willen Gottes wirklich zu tun, nach dem Gesetz des Geistes. Diese Freude über das Neugewonnene soll in den Gläubigen immer wieder aufleuchten. Manchmal machen sich Christen das ja sehr schwer, indem sie in dieser Welt gerne reformieren möchten und Pläne schmieden, wie sie das machen, auch im Blick auf ihr eigenes Leben. Statt sich darauf zu besinnen, was sie empfangen haben in der Wiedergeburt. Petrus als Apostel rief ja auch aus in seinem ersten Brief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Dieses Wort lebendig ist mir gerade am Anfang des Glaubenslebens sehr wichtig gewesen. Hoffnung hatte ich auch vorher, aber eine lebendige hatte ich nicht. Hoffnung zu Gott, an den ich glaubte, an Jesus Christus hatte ich, aber nicht das Wissen, dass ich zu ihm gehöre. Und wenn man das Wissen nicht hat, dann kann man sehr schnell aus dieser Hoffnung herausgestoßen werden. Aber lebendige Hoffnung heißt, sie ist immer präsent, sie ist immer da. Das kann mir niemand mehr nehmen, das Lebendige. Selbst wenn 1000 Leute kämen und sagen, das stimmt nicht, kann ich sagen, es stimmt doch, denn ich habe es ja im Herzen, das Lebendige. Ich habe es nicht nur im Kopf. Ich habe es nicht nur auf einem Glaubensbekenntnispapier, sondern im Herzen. Das ist das Neue im Neuen Testament, die lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dann setzt Petrus zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werdet zur letzten Zeit. Und da werdet ihr euch freuen mit einer unaussprechlichen Freude. Das ist also das Neue, die Bewegung des Heiligen Geistes in uns. Erst die Loslösung und Erlösung von Sünde und Tod durch Jesus Christus, der ja dieses Opferlamm wurde, dessen Blut ins himmlische Allerheiligste getragen worden ist, um jegliche Schuldzuweisung damit auszulöschen. Erst dadurch sind wir zu Gottes Kindern geworden. Vorher gab es keine Gotteskinder in dem eigentlichen Sinne des Neuen Testamentes. Vorher waren es Gläubige an Gott, den Schöpfer, aus Juden und auch Heiden. Sie waren Geschöpfe Gottes. Es wird ja auch oftmals in den Verkündigungen verwechselt. Gottes Kinder ist was anderes als Gottes Geschöpfe. Ja? Gottes Kinder sind die, die innerlich mit seinem Geist beseelt sind und angebunden sind an ihn. Vorher, und so bezeichnet es auch die Schrift, waren wir nur seine Geschöpfe und seine Knechte, bestenfalls seine Diener, die er beauftragt hat, irgendetwas zu tun. Diese Knechte hatten die Anweisung des Schöpfers wahrzunehmen, darüber, wie sich seine Geschöpfe zu bewegen haben. Das Gesetz vom Sinai, das sind Anweisungen. Das sind keine Möglichkeiten, als Gotteskind leben zu können, sondern Anweisungen, die man versuchen sollte auszuführen, zu achten. Aber niemand ist dadurch ein Gotteskind geworden, durch den Versuch des Haltens des Gesetzes. Nun aber ist aus den Geschöpfen, aus dem Geschöpf ein Kind Gottes geworden durch den Heiligen Geist, der in unsere Herzen gekommen ist, in das gereinigte Herz durch das Blut Jesu gereinigt. Darum sprechen wir von dieser Wiedergeburt, Neugeburt. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Kreatur? Die Wiedergeburt ist also äußerst wichtig im Leben gläubiger Menschen. Es gibt ja viele gläubige Menschen, aber sie haben nie die Wiedergeburt erlebt. Sie hoffen, dass sie mal in den Himmel kommen, wenn man sie fragt. Kommst du in den Himmel? Ja, ich hoffe, ich glaube, aber sie wissen es nicht. Weil dieses Wissen nur der Geist Gottes selbst in den Menschen ausbreiten kann. Wie haben wir gelesen? Der Geist Gottes zeugt unserem Geist und sagt, du bist Gottes Kind. Das ist ein neues Wissen, was wir aus uns selbst nicht erarbeiten, nicht aneignen können, sondern geschenkt bekommen. Zuvor, auch im Alten Testament, lesen wir das ja, ist Gott der richtende Gott gewesen. Man fürchtete sich vor ihm, man zitterte, etwas falsch zu machen. Der Apostel Paulus will hier Juden und Heiden deutlich machen, dass das Leben unter dem Gesetz vom Sinai durch das innewohnende Gesetz des Fleisches, von dem wir auch gelesen haben, Gott nur als Richter und nicht als Retter zum Inhalt hat. Denn wir lesen an vielen Stellen, niemand wird selig durch das Gesetz. Niemand. Das ist offenbar. Alles, was wir tun unter dem Gesetz oder taten, richtete nur mehr Schaden an, so dass der Richterspruch Gottes immer gravierender werden musste statt weniger. Darum steht von dem Verhältnis zum Schöpfer im Sinne des Alten Bundes geschrieben, zum Beispiel in 5. Mose 4, Vers 23 und 24 lese ich mal 5. Mose 4. Hütet euch nun, dass ihr des Bundes des Herrn eures Gottes nicht vergesst, denn den er mit euch gemacht hat und nicht Bilder macht irgendeiner Gestalt, wie der Herr dein Gott geboten hat. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrend Feuer. Ein verzehrend Feuer. Also hieraus geht hervor, passt auf, dass ihr alles richtig macht, sonst werdet ihr bestraft. Gott ist Richter über euch. Er ist ein verzehrend Feuer. Oder wie es im Psalm 7 steht, ach, es gibt so viele Stellen, einige nur daraus, ab Vers 12. Gott ist ein rechter Richter, ein Gott, der täglich droht. Ja, das hat mit Kindschaft nichts mehr zu tun oder noch nicht zu tun. Will man sich nicht bekehren, so hat er sein Schwert gewetzt und seinen Bogen gespannt und zielt und hat darauf gelegt tödliche Geschosse. Seine Pfeile hat er zugerichtet zu verderben. Merken wir diesen Gegensatz. Gott als Richter. Er ist auch ein Licht, zu dem ja niemand durchdringen kann. So steht es auch in 1. Timotheus 6, Vers 16. Ein Gott, ein Licht, eine Herrlichkeit. Niemand kann hinzutreten, ohne zerstört zu werden, ohne verbrennen zu müssen, gerichtet zu werden. Das ist die Heiligkeit Gottes. Wer kann aus sich heraus in diese Gegenwart treten? Niemand. Gott ist ein heiliger und eifernder Gott, dem niemand recht dienen kann. Niemand recht dienen kann. Der Mensch ist natürlich von sich immer sehr überzeugt gewesen, auch in der Vergangenheit. Und als es dazu kam, dass das Volk Israel nun nach all diesen Blamagen, die sie ja durchgemacht haben, die Versprechung, die sie nicht gehalten haben, plötzlich an der Pforte des gelobten Landes stehen und Josua mit ihnen redet über den Maßstab Gottes. Was sagt das Volk Israel dort? Josua 24, ich lese mal ab Vers 18b. Wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Das ist ein guter Vorsatz. Was sagt Josua? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Ihr könnt es nicht. Denn er ist ein heiliger Gott. Was wollt ihr denn tun? Wie wollt ihr ihm denn dienen? Ihr seid so auf Abstand als Geschöpfe, dass ihr überhaupt nicht eine gute Tat tun könnt. Er ist ein eifriger Gott, der eurer Übertretung und Sünden nicht schonen wird. Nicht, überhaupt nicht. Er lässt nichts durchgehen. Absolut nichts. Wenn ihr aber den Herrn verlasst, fremden Göttern dient, so wird er sich wenden und euch plagen und euch umbringen, nachdem er euch Gutes zuvor getan hat. Das ist Gott, der Richter. Das ist das Verhältnis zwischen Geschöpf und Schöpfe. Darum heißt es ja, er lässt keine Sünde ungestraft. In 2. Mose 20, Vers 5, was wir auch im 4. Mose 14, 18 lesen, heißt es ja, der Herr sucht heim die Missetat der Väter über die Kinder ins dritte und vierte Glied. Das heißt, also nicht nur einmal geht der Herr darauf ein, auf die Missetat, sondern verfolgt sie sogar noch weiter in die Nachkommenschaft. Es gibt interessante Beispiele dafür, die ich auch schon gehört habe, wo man das buchstäblich miterleben konnte in gottlosen Familien, wie die Folge von Sünde sich in Kind und Kindeskind niederschlug. Niemand kann Gott recht dienen. Aber er ist auch der Rettende. Und das soll hier in Römer 8 neu deutlich werden. Jetzt ist eine Möglichkeit entstanden, in Jesus Christus Kind Gottes zu sein, nicht nur Geschöpf Gottes zu sein, ein Geschöpf, das seinem Gott nicht dienen kann, sondern Kind Gottes zu sein und in den Diensten dieses lebendigen Gottes stehen zu dürfen. Durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist ist aus dem für uns richtenden Gott der rettende Gott, ja sogar ein väterlicher Gott geworden. Ein ganz neues Verhältnis, dass wir im Glauben zulassen sollen. Dass wir nicht nur zulassen, sondern auch nutzen sollen, darin leben. Wir merken zum Beispiel, und hier sind ja sonderlich eben die angesprochen, die den Heiligen Geist empfangen haben, dass sie nicht mehr Misstrauen haben müssen, dass sie nicht mehr dem Unglauben Raum geben müssen, weil sie denselben Geist, der in Gott ist, in sich haben, der alles vermag, der keine Grenzen kennt, keine Begrenzungen wie wir Menschen, sondern der schöpferisch und alles überwindend tätig ist. Die Gläubigen, solche Gläubigen, brauchen sich nicht mehr zu fürchten vor der Verurteilung. Denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Die wissen, sie sind Kinder Gottes. Ich werde nicht mehr verurteilt. Es werden nicht mehr Strafverfolgungen in meinem Leben vorhanden sein, sondern ich habe Gott zum Vater. Ich bin sein Kind und ich darf mit ihm leben. Und wenn mir etwas widerfahren ist, was nicht mit ihm übereinstimmt, darf ich mich entschuldigen und es ist weg. Er wird mich nicht bestrafen, sondern er wird mich aufheben und weiterführen. Das ist das Neue. Durch den Heiligen Geist in uns. Vorher war es anders. Mussten wir uns immer fürchten. Oh, habe ich das richtig gemacht? Werde ich jetzt bestraft? Manche sagen uns ja dann, wenn sie plötzlich so schwer krank sind, ach Gott, bestraft mich dafür oder dafür. Als Wiedergeborene brauchen wir davon nicht mehr zu reden. Wir werden zwar zurechtgebracht, wieder auf den richtigen Weg, aber wir werden nicht verurteilt. Diese Gläubigen sind jetzt nicht mehr Knechte, sondern Kinder. In Johannes 15 sagt der Herr Jesus ja auch zu seinen Jüngern, ihr seid nicht mehr Knechte, denn den Knechten erzählt man nicht, was los ist im Himmel. Die kriegen nichts mit, die kriegen nur ein Diktat, mach das, so, nun mach das mal. Aber die kriegen sonst gar nichts mit. Ihr seid nicht mehr Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Ihr seid Kinder Gottes. Euch erzähle ich, was im Himmel vor sich geht. Das ist das Wunderbare. Deswegen können wir so gesichert sein. Durch diese Zeit gehen wir, verlieren nie etwas. Auch nicht unsere Schwester Doris Raphael, die mit 42 nun nach Hause gerufen worden ist. Sie hat nichts verloren. Da kann man nicht sagen, na ja, sie hätte noch 40 Jahre leben können. Sie hat nichts verloren. Sie hat nur gewonnen. Wir verlieren nie etwas, weil wir ja aus dem himmlischen Leben, dem Ewigen, was immer gleich ist, immer Bestand hat. Allerdings die nicht wiedergeborenen Gläubigen, sie bleiben Knechte. Knechte, sie bleiben in der Furcht und somit bleiben sie auch unter der Verurteilung. Wir lesen ja in Offenbarung 20, Vers 15, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Jesus nicht aufgenommen haben und somit nie Kinder Gottes geworden sind. Sie werden beurteilt nach ihren Werken und wenn sie nicht im Buch des Lebens stehen, werden sie in den feurigen Pfuhl geworfen. Sie fürchten sich ständig vor dem Schöpfer. Wir sollen aber nun das Vater-Kind-Verhältnis annehmen und nutzen und wirken lassen. Das Wunderbare ist ja, dass wenn das Verhältnis zwischen Vater und Kind, Vater und Sohn, Vater und Tochter gut ist, dann wird das Kind sich immer nach dem Willen des Vaters ausrichten wollen. Der Vater ist dann eine wunderbare Leitfigur. Ich kann mich an manches Gespräch erinnern, was man so mit jungen Menschen hatte, die dann, wenn man auf die Eltern zu sprechen kam, den Vater zum Beispiel in vielen Dingen heraushob und sagte, ja, das hat mein Vater auch gesagt, das hat mein Vater auch gemacht und das war so und so. Da spürte man direkt, aha, da war eine wunderbare Leitlinie und Leitebene. Der Vater war wichtig. Das Verhältnis Kind zum Vater war gut und das ist geistlich genau dasselbe. Was sagt mein Vater? Ja, das will ich tun, was mein Vater sagt. Ich bin nämlich sein Kind und ich möchte meinen Vater ehren. Also dieses Vater-Kind-Verhältnis soll angenommen und praktiziert werden. Und es soll uns davon abhalten, dass wir nicht mehr versucht werden, durch Gesetzesübungen einem strafenden Gott aus dem Wege gehen zu wollen. Gesetzliche Menschen tun das leider immer wieder. Sie denken, wenn sie eine bestimmte Form einnehmen, dann gefallen sie Gott ganz besonders gut und dann entgehen sie seiner Strafe. Das sollen wir nicht mehr aufsuchen, solch eine Ebene, sondern wir sollen einfach Danke sagen. Danke, dass ich dein Kind bin. In Jesus Christus haben wir diesen Zugang zur Kindschaft Gottes, zur Kindschaft des Vaters erlangt. Wer also im Heiligen Geist, im Geist des himmlischen Vaters lebt und davon beseelt und bewegt wird, der ist in das intime Verhältnis der Gottesfamilie hineingenommen worden. Ich kann mich genau daran erinnern und ich werde es ja auch nie vergessen, wie es bei mir, bei meiner Frau, bei uns gewesen ist, als wir aus nur Glaubenden plötzlich Kinder Gottes wurden. Eine ganz andere Ebene, ganz andere Ebene. Man sah plötzlich mit anderen Augen, als ob man neue Augen gekriegt hat. Man hörte plötzlich mit ganz anderen Ohren. Es waren vielleicht dieselben akustischen Worte, die man vorhörte, aber man hörte anders. Man sah anders. Und man sah dabei auch plötzlich den Auftrag der Kinder Gottes in dieser Welt, weil man sehen konnte, wo steht ein Mensch, der Jesus nicht hat. Das war plötzlich entsetzlich zu sehen. Tot, leer. Ja, die müssen das Evangelium hören. Vorher hat man nur die menschliche Fassade gesehen, ob es schön aussieht oder hässlich oder irgendwie. Neue Augen. Also ein Hineingenommensein in die Sphäre der himmlischen Familie. Die Furcht ist plötzlich ganz aus unserem Herzen gewichen. So wie es in der Schrift steht, Furcht ist nicht in der Liebe Gottes. Und der oberste Wesenszug im Heiligen Geist ist die Liebe. Und plötzlich ist die Furcht nicht mehr da. Das Angenommensein ist vordergründig. Ich bin angenommen. Ich bin gerechtfertigt. Es hat uns im Laufe der Glaubensjahre vieles traurig gemacht. Auch diese Erfahrung mussten wir machen. Es konnten Menschen viel in der Bibel lesen und studieren. Und es hat nichts genützt. Also manche können sogar ganze Kapitel auswendig rezitieren. Aber sie wissen nichts von der Familie Gottes. Sie bleiben immer nur mit ihrem Kopf außen. Es ist bewundernswert, als wir in Israel waren, und sahen dann auch schon, dass die Kinder in den Synagogen alle Psalmen auswendig lernen mussten und lernten. Ganze Kapitel aus dem Propheten Jesaja auswendig aufsagen konnten. Aber das half alles nichts. Das Bewusstsein, ein Kind Gottes zu sein, war nicht da. Und so gibt es sehr viele religiöse Menschen, die genauso noch dahin leben. Aber sie sind eingeladen, Jesus ins Herz aufzunehmen, die Furcht vor dem richtenden Gott loszulassen und ein tiefes Vertrauen plötzlich zu bekommen, dass die Führung Gottes und seine Umsorgung absolut richtig und immer da ist. Immer da ist. Das heißt also, zur richtigen Zeit und Stunde werden Gottes Kinder zum richtigen Punkt, zur richtigen Art und Weise, zur richtigen Begegnung bewegt. Aus diesem Grunde ist ja ein geflügeltes Wort entstanden. Ich habe es sicher auch mal gehört, aber schon den jungen Leuten immer wieder gesagt in der Jugendarbeit, wenn du nicht weißt, wo du lang gehen sollst, im Zweifelsfalle tu nichts. Im Zweifelsfalle nie. Und sei ganz gewiss, du Kind Gottes, wenn du einen bestimmten Weg gehen sollst, wirst du ihn nicht verfehlen. Wirst du nicht. Das war für junge Leute gerade besonders wichtig, die ja auch Partnerschaften suchten. Ich habe immer gesagt, bete darum. Du wirst den richtigen Partner nicht versäumen. Wenn du allerdings vorgreifst und selber einen suchst, wirst du den falschen kriegen. wirst du nicht den richtigen haben. Aber warte, und das fällt uns ja oft schwer, auch gerade jungen Menschen, fiel es schwer zu warten, man wird wieder ein Jahr älter und so weiter und immer noch nicht der Richtige in Sicht. Da waren vielleicht schon 5, 6, 7, 8, 10 Bewerber. Ja, und dann hat man abblitzen lassen. Warte, wenn der Richtige da ist, wirst du es genau wissen. Und so war es dann bei denen, die wirklich dann auf ihre Gotteskindschaft gebaut haben. Die dann gebetet haben und gewartet haben, sind heute glückliche Ehen im Übrigen, diese Leute. Und sie merkten tatsächlich, Gott führt. Und ich darf jetzt zu diesem meinem Schöpfer, lieber Vater, sagen. Aber, lieber Vater, da können wir auch für uns einsetzen. Und das will uns hier auch das Wort im Römer 8 sagen, Gott hat sich über mich erbarmt. Er hat das zu Bestrafende an mir auf seinen Sohn gelegt, Jesus Christus. Ich hätte es 1000-fach verdient, aber er hat es weggenommen. Er hat mich frei gemacht. Die Strafe liegt auf seinem Sohn und ich habe Frieden. Aber lieber Vater, das sind nicht nur Worte, liebe Geschwister, sondern wenn wir in unserem Leben nachschauen, die wir Wiedergeborenen sind, werden wir merken, das ist ein Zustand. Das ist ein neuer Zustand, den wir früher, bevor wir Wiedergeborenen, nie hatten, nie kannten. Da haben wir vielleicht diese Worte nachgesprochen, weil man sie ja gehört hat, man hat sie gelesen, aber man hat sie nicht gelebt. Es geht um das Leben, aber lieber Vater, du hast wirklich alles von mir weggenommen, was zu meiner Verurteilung hätte dienen können und müssen. Aber lieber Vater heißt, du siehst mich jetzt 100% vollkommen. Es hat mir eine große Freude bereitet, gerade gestern zu den älteren Menschen in dem Heim Golden Herz zu sagen, dass Gott uns so sieht, wenn wir Jesus aufnehmen. Da ist überhaupt kein Fehler mehr an dir. Nicht ein einziger. Gott sieht an dir nur 100% Vollkommenheit, wenn Jesus in deinem Herzen ist. Das reicht gar nicht mehr. Wir sehen uns immer noch so an, ja, ach, der hat die Macke und jener hat jene Macke und ich habe diese und mit dem komme ich da nicht zurecht. Das sehen wir. Aber Gott sieht bei seinen Kindern das nicht. Er sieht sie total vollkommen. Aber, lieber Vater, ich bin vollkommen vor dir. Das ist diese neue Botschaft, die dem Gesetzesmenschen überhaupt nicht möglich war zu begreifen. Er musste loslassen von seinem eigenen Können und Wollen und sich Jesus überlassen. Schon prophetisch im Psalm 103, Vers 13 steht, es erbarmt sich Gott, der Vater, der himmlische Vater, über die, die ihn fürchten, ehren, die ihm angehören. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott. Das ist ein Erbarmen in Jesus Christus. Ein Erbarmen, was uns völlig verändert hat im Verhältnis zu ihm. Völlig verändert hat. Man kann es überhaupt nicht vergleichen mit irgendetwas zuvor. Es ist nichts Vergleichbares da. Was ein Mensch zuvor allerdings von irdischen Vätern erwartete und bei ihnen suchte, wie zum Beispiel Liebe und Geborgenheit, suchen Kinder bei den Eltern, eine klare Führung, Schutz in Gefahr, Sicherheit in materiellen und auch sozialen Dingen, Zukunftsorientierung, Verständnis, Vorbildfunktion, und Bewahrung in Schwierigkeiten oder vor Schwierigkeiten, das alles soll ein Mensch jetzt im himmlischen Abba, lieber Vater, finden. Was er beim irdischen Vater suchte und nicht fand, das soll er aber alles haben. Und das kriegt er alles in seinem himmlischen Vater. Diese Rede am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 12, dieses Gespräch mit der Samariterin, da wurde ja gesagt, ja, unser Vater Jakob. Da wird auch von einem Vater gesprochen, Jakob. Bist du denn mehr als unser Vater Jakob? Wir könnten sagen, himmlischer Vater, bist du mehr als mein irdischer Vater, von dem ich so viel erwartet habe und so wenig gekriegt habe? Bist du mehr? Ja, hier ist mehr. Gott ist mehr als die irdischen Eltern, der irdische Vater. Oder in Johannes 8, 53, wo die Juden sagt, ja, Abraham ist unser Vater, unser Vorbild. So, habt ihr da alles gekriegt? Und ist es euch gelungen? Seid ihr aus der Furcht rausgekommen? Nein. Gott ist der rechte Vater in Jesus Christus. Und darum hier verstehen wir auch diese Worte des Herrn Jesus im Sinne des Evangeliums, wenn er in Matthäus 23, Vers 9 sagt, niemand soll sich Vater nennen lassen auf Erden. Es ist nur ein Vater, ein echter Vater, nämlich der Vater im Himmel. Das, was wir erwarten von dem Vater, das kriegen wir von ihm. Aber, lieber Vater, in ihm haben wir wirklich alles. Die Taten, das Leben der Gläubigen soll also bestimmt sein von diesem Vater. Und wenn es bestimmt ist von diesem Vater, dem Himmlischen, dann handeln wir auch als seine geliebten Kinder in dieser Welt. In der Bergpredigt hat der Herr Jesus das schon angesprochen, Matthäus 5, Vers 45, diesen Anspruch Gottes auf seine Geschöpfe, dass sie nicht nur seine Geschöpfe bleiben, sondern seine Kinder werden. Da heißt es hier in Vers 45, in Vers 44 schon, ich sage euch, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Oh, da kommt sofort die Gegenantwort. Wir sind Geschöpfe Gottes, aber das schaffe ich nicht. Also der eine, der hat mich derartig beschimpft und mir Schwierigkeiten gemacht. Also den kann ich einfach nicht vergessen und vergeben. Aber hier ist die Aufforderung. Liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Also mit anderen Worten, wenn ihr Kinder seid, dann könnt ihr das. Natürlich, solange ihr nur Geschöpfe seid, Knechte seid, könnt ihr es nicht. Aber das war das Ziel Jesu, warum er ans Kreuz für uns ging, damit wir Kinder des himmlischen Vaters werden, die Abba rufen können und handeln können in demselben Geist, der in Gott ist. Wir können da auch Johannes 7 mal kurz dazu lesen, Vers 38 und 39. Was sagt der Herr dort in Johannes 7? Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Was meinte er denn damit? Er meinte in Vers 39 den Geist des Vaters. Das sagte er von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verklärt. Ströme lebendigen Wassers, Segenströme, durch den Geist des Vaters, aber, lieber Vater, ich gehöre zu dir, dein Geist in mir. Der Vater hat seine Kinder lieb. Das lesen wir nicht nur in der Schrift, das ist dann auch so, das verspüren wir. Er hat seine Kinder lieb. Die Furcht ist aus ihrem Leben herausgenommen. Sie fürchten sich nicht mehr vor dem Tod, weil sie wissen, dass das Äußere nur für das Vergängliche ist. Ich hatte ja den Konfirmationsspruch von der Doris Raphael auch vorgelesen aus dem Korintherbrief, dass wir, die wir in Jesus sind, wir schauen auf das Unsichtbare. Denn was unsichtbar ist, das ist ewig. Aber das Sichtbare ist zeitlich. Wenn wir uns von dem Zeitlichen als Geschöpfe, als Knechte abhängig machen, müssen wir in der Angst leben. In welcher Angst? Dass es aufhört. Dass irgendwas kaputt geht, dass wir plötzlich unseren Leib ablegen müssen, ist alles fertig, aus. Aber als Kind Gottes, aber lieber Vater, schauen wir auf das Ewige. Da ist es nie aus. Geht's immer weiter. Der Vater hat seine Kinder lieb. Deswegen hat er sie aus der Furcht genommen. Denn Furcht ist nicht mehr in der Liebe. Auch wenn wir gezüchtigt, das heißt zurechtgebracht werden auf den guten Weg, den Gott für uns bereitet hat, ist es doch, so lesen wir, Liebe, nicht Angst. Gott verbreitet dann nicht mehr Angst in uns, sondern Fürsorge, Zurechtweisung. Ja, Vater, du hast recht, vergib, dass ich wieder abtrünnig gewesen bin. Des Vaters Liebe zu seinem Sohn hat unsere Sünden alle aufgehoben, ja vergeben, getilgt. Ich lese mal 2. Thessalonicher 2, Vers 16. 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Da heißt es, er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, das müssen wir richtig unterstreichen, unser Vater, der uns hat geliebt und uns gegeben einen ewigen Trost. Einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade. Ein wunderbares Wort. Und Johannes 3, Vers 16, ja, wir gehen ja nicht mehr verloren. Auch Johannes 10, Vers 28, niemand wird diese Kinder aus des Vaters Hand reißen. Niemand. Wir haben einen ewigen Trost, also unveränderlich. Wir fallen nicht zurück in die Furcht des Todes, in die Furcht der Vergänglichkeit. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater. Johannes konnte das gar nicht deutlich genug sagen, was in seinem Herzen da pulsierte. In 1. Johannes 1, Vers 3, er sagt, wir verkündigen euch das, was wir gesehen, was wir gehört haben. Das verkündigen wir euch, auf das auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Jetzt erklärt er, was das für eine Gemeinschaft ist. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Also das, er hat da nicht philosophiert. Sowas kann man ja auch irgendwo schreiben. Bücher werden ja viel geschrieben darüber. Das ist es nicht. Er redet aus dem Leben. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen verkündigen wir das euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und in dieselbe Gemeinschaft kommt. Dass ihr nicht nur außen vor bleibt mit eurem Kopfe, sondern euer Herz mit hineingezogen wird. Das ist so die Liebeserklärung, die Johannes hier, der Apostel der Liebe, so wird er auch bezeichnet, ja, weitergibt. Wir sind auch Kinder und somit Erben, das steht hier in dem Zusammenhang. Wir kriegen das, ich muss es so ganz salopp sagen, was Jesus gehört. Wir sind Erben. Wir erben ja gerne hier in der Welt, und manchmal braucht man ja auch was, nicht? Denkt man, wäre schön, wenn wir da so ein paar tausend Euro kriegen. Ja, aber die sind ja auch bald wieder weg. Aber hier erben wir etwas Ewiges. Wir sind Erben, das heißt total reich, das soll uns bewusst sein. Im Galater 4 steht, Galater 4, 4 bis 7, will ich mal lesen. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib und unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Das ist das eine. Also wir sollen Kinder sein. Das war das Ziel. Aber jetzt geht's auch weiter. Weil ihr denn Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Der schreit aber, lieber Vater, so ist nun hier überhaupt kein Knecht mehr, sondern Kinder. Sind es aber Kinder, dann sind's auch Erben, und zwar nichts geringere Erben als Gottes Erben durch Christus. Das ist also ein hoher Stellenwert, der uns, die wir gläubig sind in Jesus Christus, so sichert, dass jegliche Furcht, jegliche Angst passé ist. Das soll uns bewusst sein, die wir Gottes Kinder sind, dass wir nicht zurückfallen wieder in die weltliche Furcht, in die Furcht der Menschen, die Jesus noch nicht in ihrem Herzen aufgenommen haben. Und ein drittes noch, was dem Gesetz unmöglich war. Das tat ja Gott. Der Heilige Geist, der zu Pfingsten allen von Herzen Gläubigen an Jesus Christus gegeben worden ist, machte uns Menschen nicht nur zu Gottes Kindern, indem wir adoptiert worden sind, sondern machte uns zu solchen, in denen der Wille Gottes und der Handlungsmaßstab Gottes verklärt wurde. Der Handlungsmaßstab, das ist auch was Neues, das kann man nicht studieren. Sowas kann man nur von Gott empfangen. Der Geist des Vaters kann das tun, was wir nie tun konnten. In uns und mit uns auf dem Weg der Wahrheit gehen und in der Wahrheit leiten. Das hat der Herr Jesus gesagt in Johannes 16. Wenn dieser Tröster kommt, der wird das tun, was ihr nie konntet. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und er wird mich immer wieder groß machen, immer wieder von mir erzählen, immer wieder das sagen, was ich für euch geschaffen habe. Das wird er immer wieder sagen, dieser Geist. Ihr werdet immer wieder versichert werden, Kinder Gottes zu sein. Ihr werdet immer versichert werden, auf dem rechten Weg zu sein. Ihr werdet wissen, was ihr tun sollt, und ihr könnt es sogar auch tun. Das macht dieser Geist. Wir sind also nicht nur adoptiert, so jetzt gehörst du hier zur Familie, sondern wir sind beseelt worden mit dem Geist Gottes. Er führt uns jetzt, heute und auch in das Zukünftige hinein. Das ist das Wunderbare. Zukunftsangst ist auch nicht mehr angesagt. Und er führt uns aus dem Vermögen des Vaters, nicht mehr aus dem eigenen. Auch das ist sehr entspannend, als wir das kennengelernt haben, dass wir uns nicht mehr selber führen müssen, dass wir nicht mehr selber Gott gefallen müssen und versuchen, Gott zu gefallen, konnten wir endlich locker lassen und sagen, ja, Herr, danke, jetzt führst du. Und er führte und er führt. Solche Kinder Gottes werden nicht mehr vom Gesetz geleitet, das ja nur den Lebensfluch fördert, das Gesetz, weil niemand das Gesetz halten noch erfüllen kann, so wie es vor Gott sein muss, zumal das Gesetz des Fleisches, von dem wir auch im Römerbrief lasen, das verhindert. Wir könnten einige Bibelstellen lesen, ich sehe davon ab, sage es nur, 5. Mose 27, 26 und Galater 3, Vers 10, wo es ja auch heißt, nicht jeder, der nicht alles tut, was im Gesetz steht, der ist verflucht. Der ist unterm Fluch. Und offenbar ist, dass alle, die versucht haben, das Gesetz zu tun, Verfluchte sind. Ja, darum steht in Galater 3, Jesus kam und nahm unseren Fluch auf sich. Er wurde für uns ein Fluch. Stattdessen bezeugt also der Geist des Vaters in uns die absolute Versöhnung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Er bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind, nicht werden, sondern sind. Wir haben Frieden im Blick auf das zeitliche Glaubensleben und im Blick auf das Ewige durch Jesus Christus. Wir sind vollkommen gerechtfertigt und dadurch von der Furcht des Verlorenseins in Ewigkeit total befreit. Total befreit. Das ist ein Neues. Wir sind Erben, Miterben Christi. Wir haben den Tod mit Christus überwunden. Wir sind mit ihm im Geist aufgefahren gen Himmel. Und wir haben Platz genommen in seinem Geist im Himmlischen. Und wir werden mit himmlischen Gütern, wie es in Epheser 1, Vers 3 steht, beschenkt aus dem Himmel. Wir werden versorgt. Deswegen staunen wir manchmal, wie das Leben eines Christen geht. Da, wo Unmöglichkeiten sind, ist plötzlich ein Weg offen. Haben wir gar nicht gesehen, weil wir mit himmlischen Gütern beschenkt worden sind. Und so schreibt auch der Apostel Paulus an Titus, und das möchte ich uns noch nahe bringen, im 3. Kapitel, Vers 5 bis 7, Titus 3, 5 bis 7, Wir sind ja nicht um unser Werke willen gerecht geworden, sondern nach der Barmherzigkeit Gottes, die uns selig machte durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir durch desselben Gnade gerecht und Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Darum soll also dieses Verhältnis Kind-Vater in uns pulsieren, und es soll nichts geben, was uns dieses Verhältnis streitig machen darf. Wir sind Gottes Kinder, so der Geist des Vaters und das bezeugt hat. Dieser Geist bleibt bei uns und dadurch und damit sind wir verbunden in Ewigkeit mit unserem Schöpfer. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Soweit zu dieser Kindschaft Vater und Sohn, Vater und Kind, die uns hier sehr groß gemacht wird im Römerbrief. Also Rückschau in das Alte, in das Unmögliche soll nicht mehr getan werden, sondern jetzt dankbare Vorausschau, Vorwärtsschau im Verbund mit dem himmlischen Vater.